Ich habe ja immer ein unglaubliches Bedürfnis und das erinnere ich mich, hatte ich schon in meiner Kindheit und Jugend. Ich wollte gern was machen. Mhm. Also nicht nur rumsitzen und Chips essen, sondern echt was machen. Also so wie T-Shirts batiken oder irgendwie sowas, ja?
Ich hatte mal eine Phase, da wollte ich eine Umweltdetektivgruppe bei uns im Dorf gründen. Und wir waren Jungs und Mädels und haben den Bürgermeister mit Wasserproben genervt. Haben die so in Einweggläsern mitgebracht und sind ins Rathaus reingelatscht. Herr, schauen Sie mal, wie dreckig der Bach ist. Das war so der Peak an. Ich reiß die anderen mit.
Toll, ja. Aber auch in dir steckte Taten drin.
Ja.
Ja.
Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 88. Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um eine feministische Neuinterpretation eines Fragebogens. Das ist der berühmte Fragebogen, den der französische Schriftsteller Marcel Proust bekannt gemacht hat. Das sind Fragen über das Leben, Eigenschaften, Vorlieben, Ängste und so weiter. Aber man ahnt es schon, es war noch nicht sehr feministisch. Aber da kümmern wir uns heute darum.
Ja, und es herbstelt ja auch schon so wunderbar. Der Herbst ist eine Zeit, wo sich das Leben eher nach drinnen verlagert, Resümee ziehen. Eigentlich auch typisch für die Rauhnächte. Wir ziehen das so ein bisschen vor, auch um euch Lust zu machen, diesen Fragebogen vielleicht auch in Gedanken mit durchzuspielen oder selber sich den findet man im Internet, runterzuladen.
Oder ihn als Buch zu kaufen. Man kann ihn tatsächlich auch als Buch kaufen. Und speaking of Buch kaufen, auf jeden Fall bis zum Schluss dieser Episode dranbleiben. Denn ganz am Ende gibt es einen Buchtipp von Laura für euch.
Ja, wie immer am Ende von unserer Episode. Wir haben hier ein schönes Büchlein liegen. Barbara hat es mitgebracht.
Hinten drauf steht, wer oder was möchten Sie gerne sein? Das finde ich sehr anregend. Vorne drauf steht der Fragebogen von Marcel Proust, ein Notizbuch zum Ausfüllen. Und tatsächlich ist die Ausgabe, die ich mir gekauft habe, aus dem Suhrkamp Verlag sehr hübsch. Denn es gibt immer eine Frage, zum Beispiel Frage 11, wer oder was möchten Sie gerne sein? Und dann ist da wirklich so mit Linien gezogen die Möglichkeit, selbst etwas einzutragen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich irgendwie nicht getraut. Ehrfürchtig, wie ich war, habe ich es erst eher im Kopf gemacht. Ja, und dieser Fragebogen stammt eben von dem französischen Schriftsteller Marcel Proust. Magst du mehr über Marcel Proust erzählen, als ich jetzt weiß, Laura?
Nein. So wahnsinnig viel kann ich auch gar nicht von ihm erzählen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe nämlich noch gar nichts von ihm gelesen, weil ich weiß, das weiß ich zumindest, dass seine Bücher sehr ausschweifend erzählen, dass die Sätze manchmal über eine halbe Seite oder länger gehen. Und das war jetzt was, das hat bisher noch nicht in mein Leben gepasst. Aber ich glaube, der Zauber von Marcel Proust ist, dass wenn man ihn liest, dass man danach anders auf die Welt blickt.
Ach, toll.
Ja.
Hast du noch Lebensdaten von ihm?
Lebensdaten, genau. Geboren ist er am 10. Juli 1871 in Auteuil und hat bis zum 18. November 1922 auch in Paris gelebt. Er gilt neben James Joyce und Franz Kafka als Begründer der literarischen Moderne. Sein siebenbändiges Romanwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist zu einem Mythos der Moderne geworden. Also das ist genau dieses Buch. Alle sagen, hast du das gelesen? Nein, wann? Aber vielleicht irgendwann.
Genau, vielleicht irgendwann. In meinem Studium der Literaturwissenschaften habe ich mich irgendwie auf das Irgendwann ausweichend verhalten. Und jetzt ist mein Studium ja auch schon eine ganze Zeit her. Ich mag lieber den Fragebogen von Marcel Proust als sieben Bände auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, und das mit den Fragebögen ist deswegen eigentlich so schön, weil das war... Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu. Mhm. Es war einfach eine schöne Idee, wie so eine Art Gesellschaftsspiel, oder?
Ja, das ist wohl ursprünglich in England oder Großbritannien entstanden und ist dann im 19. Jahrhundert auch nach Paris gekommen, in die Pariser Salons. Und das wurde so gespielt, ja, um sich kennenzulernen, um Gesprächsstoff zu haben. Und Marcel Proust hat den Fragebogen selber insgesamt zweimal ausgefüllt. 1887 und ein paar Jahre später, 1893. Und er war damals, wer vorhin mitgerechnet hat, noch ziemlich jung. 15, 16 beziehungsweise 20 Jahre alt. Und ich finde, wenn man so ein bisschen gehässig sein mag, dann kann man ja auch sagen, diese Fragebögen sind sowas wie die weiterentwickelte Form der Fragen in Freundschaftsbüchern, ne, wo man sich selber darstellen kann, aber auch jemanden kennenlernen kann. In den Freundschaftsbüchern wird ja auch die Lieblingsfarbe, das Lieblingsbuch, Lieblingsfilm abgefragt. Aber anscheinend, ist dieser Fragebogen auch für Menschen in der Mitte des Lebens reizvoll. Sonst hätte Barbara das ja nicht vorgeschlagen.
Genau.
Was hat dich denn daran gereizt?
Mich hat tatsächlich daran gereizt, dass es eine Weiterentwicklung, denn es, ich finde es war gar nicht so gehässig, dass du auf die Freundschaftsbücher eingegangen bist, dass es eine Weiterentwicklung dieser doch sehr niederschwelligen Fragen ist. Weil über Fragen kann man ja doch einen Menschen ganz gut kennenlernen. Wenn ich dich jetzt frage, Laura, was ist deine Lieblingsfarbe?
Rot und Blau.
Danke. Was ist dein Lieblingstier?
Katze.
Du bist da echt extrem gut vorbereitet. Aber noch viel mehr kann ich mich selbst ja auch darüber kennenlernen, wenn ich mir selbst diese Fragen stelle. Also wenn ich mich jetzt frage, Barbara, was ist deine Lieblingsfarbe? Dann sage ich, Barbara, meine Lieblingsfarbe ist rot, das weißt du doch. Mhm. Und so weiter. Aber dann gibt es eben halt auch Fragen, die so ein bisschen tiefer eindringen. Und das hat mich total fasziniert. Also dieses tiefe Eindringen in Sphären, über die ich eigentlich ganz wenig nachdenke. Und jetzt klar, jetzt sind wir beide Kulturjournalistinnen und haben eine feministische Agenda und denken viel in diese Richtung drüber nach, was für uns wichtig ist, also welche Bücher wir gelesen haben, die teilen wir ja auch hier in dem Podcast. Mhm. Aber es gibt bei den Fragen halt nochmal ein paar andere, die so etwas machen mit mir. Und wenn du dich erinnerst, Laura, ich habe ja dieses Buch im Reklam Verlag geschrieben zum Thema Feminismus. Mhm. Und das fängt ja auch an mit einem Fragebogen. Und am Ende dieses Buches kommt dieser selbe Fragebogen wieder, weil ich immer glaube, wenn ich eine Frage jetzt beantworte, beantworte ich sie vielleicht morgen anders. Mhm. Also gerade wenn es so Fragen sind, was hat mich stark beeinflusst oder was ist meine Meinung zu diesem gesellschaftlichen Phänomen oder so, weil ich ja ständig irgendwie eigentlich mich weiterentwickle oder vielleicht auch zurückentwickle.
Wer bewertet das denn? Das finde ich aber einen schönen Ansatz, weil was mich tatsächlich an diesen Fragen auch so ein bisschen einschüchtert, die haben so eine Absolutheit mit Lieblings und am liebsten und am schlimmsten. Und ja, genau, das würde ich vielleicht in ein paar Jahren ganz anders beantworten. Oder mit 20 hätte ich natürlich auch andere Antworten.
Oder mit 15,
ja.
Meine Güte.
Wobei mit den Farben und dem Lieblingstier wahrscheinlich nicht.
Mit den Farben weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit 15 hätte ich schwarz gesagt. Da war ich ja in so einer eher in so einer deprimierten Verfassung. Und bei den Tieren weiß ich auch nicht, was ich. Also heute würde ich sagen, mein Lieblingstier ist die Ente, weil sie kann alles. Sie kann fliegen, laufen und schwimmen. Und tatsächlich in meiner Familie mit meinen Söhnen, mit meinem Mann reden wir manchmal davon, wir würden gerne wiedergeboren werden als Enten, weil es so toll ist. Ich mag auch die Farben von Enten sehr gerne. Das hätte ich mit 15 nie und nicht mehr gesagt. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich auch Katze gesagt, weil ich Katzen gerne gemocht habe und mir vorgestellt habe, ich würde sie so gern streicheln, hatte aber kein Haustier, pipapo. Also das verändert sich ja doch.
Naja. Und man muss sagen, manche Fragen von dem Fragebogen von Marcel Proust, die wirken natürlich auch so ein bisschen altmodisch. Also das ist ja auch die Sprache von damals. Zum Beispiel ist eine Frage, was ist Ihre Lieblingstugend? Und Tugenden, das hat ja schon sowas Antiquiertes, also ich denke da als erstes an Disziplin, Sittsamkeit, Bescheidenheit. Das sind ja welche auch aus feministischer Sicht, wo man sagen würde, die müssen wir in Frage stellen. Aber es gibt auch Tugenden, wenn ich mich richtig erinnere, die positiv besetzt sind, immer noch, wie Großzügigkeit. Das schätze ich sehr, wenn Menschen das sein können. Und vielleicht kann man sowas wie Bescheidenheit auch neu interpretieren, ne, dass es nicht die Frau ist, die auf Tand verzichtet und die innere Reinheit kultiviert, bla, keine Ahnung, ne? Sondern dass es vielleicht jemand ist, die es schafft, sich selber nicht so ernst zu nehmen und einen humorvollen Blick auf sich selbst und andere zu haben. Das finde ich auch sehr sympathisch, weil bei solchen Menschen kann man ja auch drauf hoffen, dass sie auf mich dann nicht so streng blicken.
Das mit den Tugenden finde ich auch interessant. Also, weil wenn wir uns daran erinnern, die Tugenden hat es ja schon in der Antike so Aristoteles und seine Zeit gegeben, also ganz, ganz lange her ist. Und ich glaube, dass das vor allem auch dafür da war, um einen moralischen Kompass zu erstellen für ein Miteinander. Also in der Welt, in der vielleicht alles noch gar nicht so geordnet war, wie es bei uns heute geordnet ist, wobei auch in unserem heutigen Hier und Jetzt ab und zu ein moralischer Kompass vonnöten wäre. Und deswegen sind aber diese ganzen Sachen wie auch die Todsünden ja etabliert worden. Klar hat man bei Todsünden oder Tugenden schon auch immer die Idee gehabt, die Menschen sollen sich halt einer Richtung, in Klammern einer Religion, besonders unterordnen. Das heißt, dass
Klammer auf, einer patriarchalen Ordnung, die durch diese Religion ja auch festgeschrieben wird.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen. Ja. Also beim Christentum und den Todsünden ging es ja um ein nicht sündiges Leben. Und das hatte ja sehr viel damit zu tun, dass du dich halt ja dieser Religion anpasst oder gar unterwirfst. Aber ich habe nochmal nachgelesen, die Tugenden, die Aristoteles, also weit vor dem Christentum, genannt hatte, mit denen kann ich eigentlich allen was anfangen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, auch Mäßigung finde ich sehr gut. Wir haben ja viel auch immer wieder über ein Genug gesprochen. Freigebigkeit, da hast du deine Großzügigkeit drin oder auch die Hilfsbereitschaft. Was ich spannend finde, ist eine Seelengröße. Da habe ich jetzt ganz viele Vorstellungen davon, was das sein kann, aber würde ich auch positiv sehen. Sanftmut würde ich jetzt nicht unbedingt als eine weibliche Tugend sehen müssen, weil das ist genauso, nimm dich doch zurück. Aber vielleicht verstehe ich da auch was anderes drunter. Oder Wahrhaftigkeit finde ich auch ganz interessant. Höflichkeit, ich mag es ganz gerne, wenn wir höflich miteinander umgehen. Oder auch Einfühlsamkeit, das heißt Empathie. Das finde ich eigentlich alles erstmal ganz gut und finde das auch bei Frauen angenehm.
Aber kannst du jetzt sagen, das ist meine Lieblingstugend, um mal wieder zum Fragebogen zurückzukommen und diesen Absolutheitsanspruch, wähl was aus und das sagt was über dich aus.
Ich glaube Gerechtigkeit.
Ja.
Passt zu mir?
Würde ich auch sofort unterschreiben.
Ja.
Ja.
Ich hasse es, Ungerechtigkeiten ertragen zu müssen und habe auch mit dem Älterwerden festgestellt, dass ich das aufzeige, wenn also strukturelle Ungerechtigkeit ist. Und da sind wir dann doch auch sehr schnell wieder beim Feminismus.
Ja, total, total. Also wir versuchen eine feministische Interpretation, zumindest bei den Fragen, wo es sich anbietet. Vielleicht bietet es sich auch sogar bei allen an. Mal schauen. Legen wir los, du kriegst gleich die erste Frage. Die erste Frage aus dem Fragebogen von Marcel Proust ist, wo möchten Sie leben?
Also wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus antworte, kommt sofort im Hier und Jetzt.
Okay, so weit interpretierst du das. Ich dachte jetzt, in welchem Ort oder, ja, interessant.
Und würde an das im Hier und Jetzt dranhängen mit den Menschen, die ich liebe. So, und jetzt könnte ich noch das hübsche Häuschen im Wald, wo ich die Natur erfahren kann, hinzufügen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Das ist nur so ein Happy Place in meinem Kopf. Und ich finde es in München zu leben ganz angenehm, aber ich kann mir auch vorstellen, an einem anderen Ort zu leben. Also ich bin nicht total fixiert darauf, in dieser Wohnung, in diesem Haus, in dieser Straße, in München zu leben.
Das sind wir so ein bisschen bei unserem
Stadt-Land-Krise.
Ich lebe ja auf dem Land und ich habe auch über die Frage nachgedacht. Und ich vermisse auch München, aber ich finde es auch spannend, mich sozusagen auf die Begebenheiten einzustellen. Und ich hatte noch nie den einen perfekten Ort, wo ich gesagt habe, da muss ich leben. Ich mag zum Beispiel auch so mittelgroße Städte wie Erlangen, wo ich studiert habe, weil du alles mit dem Fahrrad machen kannst, großes Angebot, aber gleichzeitig halt, ja, alles gut erreichbar mit dem Radl. Gibt viele gute Orte.
Und ist dein Lieblingsort oder der Ort, an dem du leben möchtest, hat der noch irgendwie einen Bezug? Also bei mir habe ich ja jetzt Personen genannt und hat auch einen zeitlichen Bezug. Manche Leute sagen, ach, ich würde ja total gerne im Jahr 1972 leben, weil da war die Musikszene noch so interessant. Heute ist ja alles so öde. Kannst auch einfach nö sagen.
Also ich bin ja ein Kind meiner Zeit und fühle mich tatsächlich auch irgendwie auch verantwortlich, diese Zeit wahrzunehmen und darin zu leben und mich nicht wegzuträumen und zu denken, in den 70ern war alles spannender oder besser oder einfacher, weil war es ja auch nicht. Deswegen, nee, ich träume mich nicht weg, auch wenn es, ich glaube, gerade eine Phase ist, wo viele Menschen sich gerne wegträumen würden, mich eingeschlossen. Aber ja, die Menschen drumherum, ein gutes Netz aus Freundinnen und Freunden, das ist total wichtig. Also ich stelle mich nicht in der Stadt mit glitzernden Wolkenkratzern vor, die alleine Karrierefrau, die sich da durchkämpft. Von dem Bild bin ich weit weg.
Ich möchte noch ein Bild dir mitgeben. Ich glaube nicht, dass wir alle Fragen von Marcel Proust heute besprechen wollen, weil ich gerade noch darüber nachgedacht habe, wie ich diese Frage früher beantwortet hätte. Und das hat in meinen späten 20ern, frühen 30ern, hätte ich die Frage ganz anders beantwortet, weil in mir ein eskapistischer Gedanke war. Und zwar war ich damals Fan der Raumstationen-Serie Babylon 5 Und es ist halt eine Science-Fiction-Serie, ganz klassisch. Es gibt eine Raumstation, wo halt alles Mögliche passiert. Und ich habe immer mir gewünscht, ich würde dort leben, in so einem Mini-Apartment auf der Raumstation Babylon 5, in einer anderen Zeit, mitten im Weltall, also nichts mehr mit Wäldern oder Spazierengehen oder feministischen Stammtischen, sondern ich wollte echt ganz anders sein. Das kann ich, also das ist mein historisches Ich und ich weiß auch, woraus das entsprungen ist, aber da bin ich wirklich an einem ganz anderen Ort jetzt.
Ja, ich träume auch nicht mehr von der Pariser Dachkammer, wo man dann eigentlich mehr im Café und im Restaurant lebt als...
Ha, weil du aufgehört hast mit dem Rauchen.
Und den Rotwein nicht mehr so vertrage. Lass uns weitermachen. Willst du eine Frage für mich raussuchen?
Ja, sehr spannend. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Oh Gott.
Du hast es gewusst, dass ich die nehme, oder?
Das ist eine der härtesten, weil dann musst du ja erst mal überlegen, was für Fehler treffen dich ganz hart. Also die saloppeste, blöde Antwort wäre, Fehler, wenn es jemand nicht so gemeint hat. Ne? Und Unehrlichkeit finde ich auch schlimm. Aber manchmal stecken Menschen ja in so einem Dilemma oder können gar nicht anders, als sich anlügen, weil sie sich vielleicht ja auch selber anlügen. Vielleicht würde ich das auch entschuldigen. Aber sagen wir mal, wenn aus den Taten so eine Herzensenge, jetzt sind wir schon wieder bei den Tugenden, wenn da so eine Herzensenge spricht, so ein völliges Ignorieren, jetzt direkt mich selber betrifft, dessen, was mich ausmacht. Also da erinnere ich mich schon an Situationen, wo ich sage, das ist ganz schwer zu verzeihen oder zu entschuldigen. Ja.
Herzensenge, das ist ein Wort, das ich nochmal wiederholen muss. Herzensenge, das habe ich jetzt von dir auch noch nicht sehr oft gehört in den letzten 20 Jahren.
Gibt es das? Ich weiß es nicht.
Ich kann es, glaube ich, vor allem verstehen, was du meinst. Also es gibt ja doch auch ganz viele Märchen, wo halt ein Herz dann von einer Klammer umfasst wird und einfach das Herz nicht mehr fähig ist, Empathie zu zeigen. Der Grinch ist doch zum Beispiel so, deswegen hasst er ja auch Weihnachten so und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Herzensenge. Das passt ein bisschen zu der Tugend von Aristoteles Seelengröße.
Ah ja, genau. Ja. Wobei unter Seelengröße stelle ich mir jemanden vor, der vielleicht so, egal welches Alter, so eine innere Weisheit hat, dass er zum Beispiel Fehler bei anderen entschuldigen kann, weil man über den Horizont hinaussieht. Also jemand, der sich nicht über so Kleinigkeiten so aufregt, weil er weiß, naja, passiert halt.
Okay, jetzt darfst du wieder.
Was sind Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? Also er hat auch Fragen sozusagen nach Frauen und nach Männern. Ich glaube, die Lieblingsheldinnen, da habe ich so ein bisschen mit rein formuliert.
Ich glaube, Heldinnen schreibt er nicht. Er schreibt ja eher so Künstlerinnen, gell? Wobei unterschieden wird zwischen Künstlern.
Doch, warte, lass mich nachschauen, nicht, dass wir ihm das unterstellen. Hier. Was sind Ihre liebsten Heldinnen in der Dichtung?
Genau, das hatte ich im Kopf.
Aber ich will die in der Wirklichkeit wissen.
Also du willst echte Personen haben von mir. Und das ist auch herausfordernd, weil ich kann dir jetzt Autorinnen nennen, wie zum Beispiel, das weißt du, Margaret Atwood ist eine Heldin von mir, die ich für ihre Literatur ebenso schätze wie für ihre Klugheit. Bei ihr ist gerade wieder ein neues Buch herausgekommen, auch wieder eine Ansammlung von kurzen Geschichten. Wir können in den Shownotes die Details verlinken zu diesem Buch. Und es gibt eine Sache, die mich wahnsinnig berührt hat, die ich auch jetzt schon in zwei anderen Gesprächen erzählt habe. Und zwar sind es immer wieder Geschichten über ein Paar, das alt wird. Ich hatte anfänglich immer die Schwierigkeit zuzuordnen, wer ist da wer, weil die Namen, die sind so gar nicht sprechend. Das könnte also der eine Name für die Frau oder für den Mann stehen. Und dann ist die eine Person, was ich dann verstanden habe, es ist der Mann, der wird krank. Und zwar dieses Krank, was mit so einem Verschwinden irgendwie so verbunden wird. Und muss Medikamente nehmen. Und leider verwechselt er, dass er die Medikamente, die er tagsüber nehmen sollte, nachts nimmt und andersrum halt. Mit dem Effekt, dass er halt den ganzen Tag verpennt. Der liegt dann einfach nur da, ist müde. Und dann irgendwann checkt er das und eigentlich seine Partnerin checkt es. Und dann wird die Medikamentation also nach Uhrzeit wieder richtig rum verabreicht. Aber er schläft halt nachts wie tot. Und die Frau klammert sich nachts an ihn und sagt, bitte geh nicht, bitte geh nicht, bitte geh nicht. Und sagt aber auch, das würde sie ihm tagsüber natürlich nichts sagen, weil was soll er denn tun?
Ja.
Und das hat mich so berührt. Mhm. Also wissend auch, dass Margaret Atwood ihren Mann verloren hat nach langer Krankheit. Und ich habe also da auch ein zukünftiges Ich von mir total erkannt. Konnte mir das total vorstellen, auch im Alter dieses einen liebgewonnenen Partner, meinen Mann, also einfach zuzuschauen, wie der geht. Ja. Das hat mich wahnsinnig berührt und hat mich, deswegen ist wiederum Margaret Atwood meine Heldin, weil die sowas auch in Worte packen kann. Und zwar jetzt nicht in so Worte, wo mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, sondern wo ich halt auch in die Reflexion komme. Und das schätze ich sehr. Also die ist eine Heldin von mir. Die ist meine Lieblingsheldin in der Wirklichkeit.
Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen überrascht, wie viel da doch rauskommt bei so simplen Fragen.
Mhm.
Weil du es auch erklärt hast. Wenn du jetzt nur gesagt hättest, Margaret Atwood, finde ich cool.
Da hättest du gedacht, oh ja, der Reporter Markt, habe ich auch gelesen. Anstrengender Film, krasse Serie.
Die Serie habe ich auch noch gar nicht geguckt, aber das Buch habe ich mehrmals gelesen.
Naja, wir haben ja auch hier in den Frauenstudien uns mit dem Buch sehr intensiv beschäftigt. Eine Frage für dich?
Mhm.
Also, welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?
Man muss dazu sagen, Marcel Proust hat die Frage auch, welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten?
Das kannst du dann mich fragen.
Die Frage ist, sind wir so moderne FeministInnen, dass wir diese Frage schon gar nicht mehr spezifizieren auf Männer und Frauen? Macht es überhaupt einen Unterschied? Das frage ich mich tatsächlich. Macht es überhaupt einen Unterschied? Aber ja, wahrscheinlich habe ich doch mehr oder weniger bewusst unterschiedliche Ansprüche an Männer und Frauen. Weil ich, also es ist nur zur Erklärung, ich glaube, wir sind so sozialisiert, dass wir unter Frauen schon so eine Art Solidarität oder nicht so, doch auch so sozialisiert, auch wenn es immer heißt, wir kriegen nur Stutenbissigkeit anerzogen. Aber ich glaube, Mädchengruppen, da wird schon sehr drauf geguckt, wenn es eine gute Mädchengruppe ist, dass alle mitgenommen werden und dass wir uns so aufeinander verlassen können. Ich rede jetzt eben von positiven Mädchengruppen, wo es nicht um Mobbing, Ausgrenzung, Erniedrigung total geht.
Wir suchen ja auch die Eigenschaft, die du bei einer Frau am meisten schätzt.
Genau, also ich mag schon dieses, die anderen mitdenken. Ich mag auch bei Männern eine gewisse Fürsorglichkeit für Freundschaften oder Beziehungen. Das finde ich bei beiden toll und wichtig. Nur, dass es mir halt bei Freundschaften mit Männern nicht so sehr begegnet. Ich habe selten, war ich mit einem Mann befreundet, der von sich aus die Freundschaft so pflegt. Das können meine weiblichen Freunde einfach besser.
Und was wäre jetzt das Wort, was du da einsetzen würdest? Also wenn, stell dir jetzt wieder den Fragebogen vor, du hast eine Zeile und da füllst du welches Wort ein? Ist das dann wieder so eine Tugend?
Ja, witzigerweise, also ich finde es selber seltsam, dass ich überhaupt dieses Wort Fürsorglichkeit zum Beispiel in Freundschaften mit reinbringe. Weil genauso wichtig wäre mir Ehrlichkeit. Aber ich finde, in unseren heutigen Zeiten, wenn jetzt jeder so im Alltag drinsteckt, finde ich eine Fürsorge für Freundschaften, das finde ich bewundernswert, ja.
Schön. Ist auch ein schönes Wort, in dem ganz viel steckt. Das könnte in das feministische ABC des guten Lebens total gut reinpassen. Also gerade diese, bei Frauen geht es doch immer ganz viel, den Rucksack voller Care-Arbeit, den wir alle mit uns herumstecken.
Ja.
Und natürlich, alle Frauen können sich gut um andere Personen kümmern. Das liegt doch in eurer DNA, bla bla bla. Deswegen haben wir ja alle so viel Mental Load und so weiter.
Und deswegen ist der Begriff eigentlich auch so ein bisschen bitter mittlerweile, oder?
Ja,
weil wir
ja
eigentlich genug mit Fürsorge zu tun haben. Aber wenn jemand dann noch Fürsorge für die Freundschaft aufbringt, dass das eben auch noch eine Wichtigkeit hat, neben allem anderen, dann finde ich das toll, weil ich weiß, wie viel es kostet.
Ja.
Gut, dann kriegst du die Frage, welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten?
Da könnte ich mich ja jetzt im Geheimen schon kurz drauf vorbereiten. Und tatsächlich ist es eine Eigenschaft, die ich als Tatendrang bezeichnen würde.
Mhm.
Und das liegt, glaube ich, aber an mir. Ich bin ja immer so voller Energie, was zu machen. Hey, los, ja, machen wir, toll, finde ich super. Also ich bin ja so total begeisterungsfähig und habe sehr viel Lust, immer irgendwas zu machen, ja, also auch ein Projekt anzufacken oder irgendwie sowas. Aber ich stelle fest, dass das mit Freundinnen wahnsinnig gut geht, aber mit Freunden gar nicht mal so gut geht. Mhm. Komischerweise. Mhm. Also, dass da irgendwie ein anderes Ding ist. Und jetzt gibt's einen Mann, den ich kenne, mit dem das super gut geht. Den habe ich aber halt auch geheiratet. Also wir haben ja eine Band zusammen gegründet, ja, und sind durch Europa getourt und haben eine Familie gegründet und haben mit der Familie dann wieder eine Band gegründet. Mhm. Also das heißt, da ist echt jede Menge Power drin. Ich finde aber, dass es das gar nicht so oft gibt bei Männern, mit denen man befreundet ist, dass man was zusammen, ja, so erschafft. Mhm. Ich habe ja immer ein unglaubliches Bedürfnis, und das erinnere ich mich, hatte ich schon in meiner Kindheit und Jugend, da waren es ja dann eher nur so Schulfreundschaften oder so, ich wollte gern was machen. Mhm. Also nicht nur rumsitzen und Chips essen, sondern echt was machen. Also so wie T-Shirts batiken oder irgendwie so, sowas, ja? Mhm. Oder einen AK gründen in der Schule. Und oh Gott, du stellst dir mich jetzt als Kind vor?
Nein, nein, ich habe mich nur gerade an mich selber als Kind erinnert.
Ja?
Ich hatte selten mal so einen Drang, was zu schaffen, wo ich andere mitnehme, weil ich auch immer so ein bisschen dafür zurückgeschreckt habe, weil das ja auch Komplikationen mit sich, ja, bringt. Aber ich hatte mal eine Phase, da wollte ich eine Umweltdetektivgruppe bei uns im Dorf gründen. Und wir waren Jungs und Mädels und haben den Bürgermeister mit Wasserproben genervt. Mhm. Haben die so in Einweggläsern mitgebracht und sind ins Rathaus reingelatscht, weil das war der Papa von der Klassenkameradin. Herr, schauen Sie mal, wie dreckig der Bach ist. Das war so der Peak an, ich reiß die anderen mit.
Toll, ja. Aber auch in dir steckte Taten drin.
Ja.
Ja. Okay, aber du verstehst, warum ich das wichtig finde.
Ja.
Ich finde, bei Männern schätze ich die Eigenschaft Tatendrang. Und zwar jetzt nicht so blinder Aktionismus, das meine ich nicht, sondern natürlich überlegter Tatendrang. Also da kann man jetzt die ganzen guten Adjektive noch davor setzen. Aber das schätze ich. Jemand, der mitmachen möchte oder der selbst eine gute Idee hat, finde ich super.
Und der sich auch von deinem Feuer sozusagen anstecken lässt.
Ja, und nicht der denkt, oh Gott, ist die anstrengend. Mhm. Ich bin natürlich dann auch anstrengend, extrem anstrengend, weiß ich auch. Aber aus diesem anstrengend sein kann halt auch etwas entwachsen.
Mhm. Aber jetzt, das interessiert mich einfach. Aber er sagt schon auch, wenn er findet, die Idee ist es jetzt nicht.
Mein Mann?
Ja,
ja, logisch.
Ja. Ihr seid jetzt nicht immer bei allem sofort on fire.
Na, also wir handeln das auch aus, und es gibt auch nicht nur thematische Vetos, sondern auch Kraftvetos. Mhm. Ich möchte jetzt gerne Feierabend haben und nicht die nächste Luftschloss-To-Do-Liste erstellen. Absolut.
Ja.
Das ist ja für mich auch dann ganz gut, so ein soziales Regulativ zu haben. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich.
Mhm.
Ihr größter Fehler?
Ja. Ich kann schon sagen, da habe ich eine Zeit lang in meinem Leben gegen mein besseres Wissen gehandelt. Und mein größter Fehler war, dass ich mich und meine Bedürfnisse in einer Beziehung nicht ernst genommen habe, sondern gedacht habe, ich muss mich einfach besser anpassen und dann geht's auch besser. Und das war, das kann ich auch dem Partner gar nicht vorwerfen, weil das ist ja meine Verantwortung. Und das war tatsächlich mein größter Fehler, weil ich es insgeheim gewusst habe, aber mich nicht getraut habe, das irgendwie zu formulieren. Und da denke ich mir, das war ein Fehler, weil ich hätte halt näher bei mir sein müssen. Aber ich kann es auch total verstehen, dass ich so gehandelt habe.
Muss ich aber doch die Feministin vom Dienstfrage noch anbringen. Ist das nicht das typische, ich bin die Frau, ich habe es vermasselt? Dass du die Verantwortung nur bei dir selbst suchst?
Ach so, ich sage nicht, dass ich die Beziehung vermasselt habe.
Nee, ich meine auch nicht, dass du die Beziehung vermasselt hast, sondern dass du einen Fehler begangen hast damit.
Mhm.
Aber du suchst die Schuld ja nicht in der Struktur, in der Prägung, in deiner Rolle als Frau, die die Gesellschaft dir aufoktroyiert hat, sondern du suchst die Schuld nur bei dir selber.
Das stimmt, weil ich eigentlich von mir wünschen würde, dass ich mutiger bin und mehr zu mir selber stehe. Ja. Und na klar hätte ich sagen können, ich bin halt so geprägt, dass ich, obwohl ich mich mit feministischen Theorien befasse, mich immer noch in einer Beziehung sicherer fühle oder mit Partner wertvoller fühle als Singlefrau. Das ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Oder dass ich nicht schuld sein wollte daran, dass jemand anders unglücklich ist. Vielleicht hat das ja auch was mit der Prägung zu tun. Ich will nicht die Böse sein. Aber wenn man das alles weglässt, finde ich trotzdem, dass wir Menschen eine Verantwortung für uns selbst haben. Und das sind ja oftmals die Sachen, die am meisten wehtun. Wenn du dich für andere verbiegst, wenn du auch in familiären Konflikten einfach Sachen runterschluckst, dem lieben Frieden wegen. Es gibt Gründe, das zu machen, aber trotzdem rumort es ja Jahrzehnte noch in einem. Also zumindest bei mir. Das sind so die Sachen, wo ich mir vom Verstand her sagen kann, Laura, ich kann das total verstehen, dass du so gehandelt hast. Hattest gute Gründe. Trotzdem tut's weh, weil es sich wie so ein Selbstbetrug anfühlt.
Also ich fühle dich. Ich fühle dich total. Und ich finde auch, dass es was mit Selbstermächtigung zu tun hat, die Verantwortung bei dir selbst zu suchen. Mhm. Also dass du das auch zulässt. Also das ist groß, ja. Nicht so, oh, der Arsch oder so. Mhm. Das wäre ja so viel leichter zu sagen. Sondern ich habe gegen meinen inneren Kompass gehandelt, weil ich noch die Brille nicht auf hatte, um den Kompass zu lesen oder mhm. weil ich gar nicht wusste, dass es den Kompass gibt. Da gibt es ja dann vielleicht auch irgendwie wieder, ja, also wenn man so in sich reinfühlt, warum war das eigentlich so?
Ja, oder weil ich mir einfach nicht erlaubt habe, das zu machen, weil ich dachte, das geht nicht. Da sind wir bei der toxischen Weiblichkeit. Sophia Fritz,
ja,
hatten wir vor einigen Monaten hier auch zu Gast, das gute Mädchen. Das mhm. erlaubt sich nämlich nicht, den eigenen Kompass als Richtlinie einzusetzen, sondern schaut, was wird erwartet, was wird gebraucht. Und es ist so viel leichter, danach zu gehen, weil du, nicht nur weil du dann Konflikten aus dem Weg gehst, sondern weil du dann ja auch immer vor dir selber sagen kannst, na klar bin ich nicht glücklich, weil ich mache ja das, was die anderen wollen, aber schaffst du es glücklich zu sein, wenn du nach deinem eigenen Kompass gehst?
Hm. Und somit ist es dann doch wieder ein sehr, sehr feministisches Thema.
Mhm. Das stimmt, ja.
Hm.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess und vielleicht werde ich das als alte Frau irgendwann mal anders sehen können oder sagen, in den Punkten bin ich aber danach gegangen. Aber vielleicht ist das auch, was wir ständig mit uns selber aushandeln.
Oder wenn ich dich in einem Jahr oder in 5 Jahren wieder frage, Laura, nehmen wir den Fragebogen von Marcel Proust mal wieder in die Hand, mhm. wenn ich dich wieder frage.
Ja, ich hoffe, dass da nicht noch ein größerer Fehler dazugekommen ist.
Das werden wir dann sehen, wenn unsere künftigen Ichs dann sehen.
Wie viele Fragen machen wir noch?
War die letzte, finde ich. Die war super.
Echt?
Ja, ich fand, die war super.
Ich hätte gern aber zum Abschluss noch von dir deine gegenwärtige Geistesverfassung so als Rausschmeißer.
Okay, dann frag mich das noch. Mhm,
okay. Als letzte Frage geht an dich, Barbara. Marcel Proust will wissen, was ist Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?
Ich muss erst mal drüber nachdenken, was ist eigentlich eine Geistesverfassung? Jetzt können wir ja ausplaudern, dass wir uns sehr früh morgens getroffen haben, um diese Episode aufzuzeichnen, nachdem wir gestern Abend auf einer Veranstaltung von den Frauenstudien waren. Mhm. Die Lesung mit Alexandra Zykunow hat gestern stattgefunden und wir sind beide so ein bisschen müde. Aber das ist ja nicht die Geistesverfassung. Meine Geistesverfassung, ich bin geistig eigentlich hellwach. Mein Körper ist ein bisschen müde, aber mein Geist ist ganz wach. Ich bin voll im Hier und Jetzt in unserem Gespräch und noch nicht im Anschlusstermin, was auch immer da kommt. Und mein Geist ist, ich bin gesättigt, kann ich das so sagen? Doch, ich bin gesättigt insofern, als dass ich nicht überall hinschaue und suche, sondern ich bin angekommen gerade eben in diesem Gespräch hier, in unserem Raum hier, in unserem Denkraum. Und das macht, dass ich mit sehr viel Gelassenheit auf Fragen antworten kann und mich voll drauf einlassen kann. Ist das jetzt eine Geistesverfassung oder hat es eher mit Essen zu tun?
Nee. Aber weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Wir sitzen tatsächlich hier so zusammen, ein bisschen wie in einer Kapsel.
Mhm.
Und Podcast, also Pod ist ja auch
eine Kapsel
oder die Hülle oder
Voll.
Der Samen.
Voll.
Lustig.
Ich fühle mich aber genauso wie mit dir in dieser Kapsel.
Mhm.
Und das macht auch das mit meinem Geist. Also der Geist geht nicht raus, sondern ich bin das ganz hier in unserem Raum. Also wenn man jetzt so ein bisschen esoterisch sein würde, dann ist mein Geist, füllt diesen Raum. Und dein Geist, vermute ich mal, füllt auch diesen Raum. Also wenn jetzt dein Geist eher rot-blau ist und mein Geist ist eher rot, dann wird das so ein schönes Lila.
Mhm. Frauenstudien-Lila.
So ist es halt gerade mit der Geistesverfassung.
Ich hoffe, dass die uns zuhören, auch mit dabei sind in der Kapsel.
Ja.
Egal, welche Farbe sie am meisten mögen. Und dass ihr Lust habt, selber die Fragen zu beantworten, feministisch zu interpretieren, mit FreundInnen durchzuspielen. Macht auf jeden Fall echt viel Spaß. Danke, Barbara.
Danke, Laura. Wenn ihr den Verein Frauenstudien München unterstützen möchtet und somit auch diesen Podcast Stadtland Krise, dann freuen wir uns. Kohle können wir gut gebrauchen. Das könnt ihr über eine Spende machen. Die Details auf der Frauenstudien-Website unter dem Stichwort Spenden.
Wenn ihr uns schreiben wollt, eure Gedanken zu den Fragen, die wir heute behandelt haben, vielleicht haben die ja bei euch auch was angestoßen. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns über Post an podcast@frauenstudien-münchen.de. Und jetzt gibt's noch einen Buchtipp.
Ich bin gespannt. Du hast noch kein Buch auf den Tisch gelegt.
Nein, ich mache das ohne Buch auf dem Tisch. Hier ist auch gar nicht so viel Platz zwischen Tastatur und allem. Der Buchtipp kommt von einer US-amerikanischen Autorin, deren Bücher seit ein paar Jahren zuverlässig auf dieser Liste von Lieblingsbüchern von Barack Obama stehen. Und dadurch ist sie natürlich dann noch international bekannt geworden. Ich durfte mal eine Veranstaltung mit ihr moderieren im Münchner Literaturhaus, bevor sie so berühmt wurde. Und ich war damals wirklich platt, wie sympathisch und natürlich und charming jemand sein kann. Und ich rede von Lauren Groff. Ich habe dir schon mal ein Buch von ihr geschenkt.
Ich weiß, Matrix. Ich habe es auch gelesen.
Ja, Matrix. Matrix heißt es. Ein Buch über eine Adlige, die in ein Kloster gesteckt wird und nach anfänglichen Schwierigkeiten höchst erfolgreich dieses Kloster leitet. Und du kennst den Schreibstil dann ja schon aus dem Buch. Sie hat, ich finde, eine sehr schöne Sprache. Sie beschreibt sehr genau. Manchmal ist auch so ein Augenzwinkern drin oder sie beschreibt auch manchmal Sachen sehr drastisch, gerade dieses ganze Körperliche, die ganze Härte. Und meine Buchempfehlung ist ihr neuestes Buch, das ist so ungefähr vor einem Jahr erschienen. Das heißt Die weite Wildnis.
Die weite Wildnis.
Mhm. Hast du davon schon gehört?
Nee, also ich kenne natürlich Lauren Groff und Matrix habe ich gelesen, hast du mir geschenkt. Und ich weiß, dass Obama ein Fan ist von ihr, aber Die weite Wildnis, erzähl.
Also vorweg, ich habe noch nie so schnell ein Buch gelesen. Es war wirklich so, ich habe angefangen zu lesen und hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit die Luft anhalte, weil ich es so spannend fand. Es ist so ein Buch so. Und zwar der Plot ist, es ist die Geschichte einer jungen Frau, die zu einer Gruppe von Siedlern gehört, die irgendwo in der nordamerikanischen Wildnis siedeln. Die haben sich in so einem Fort verbarrikadiert. Die Kontaktaufnahme mit den Ureinwohnern ist schiefgelaufen, also die sind verfeindet. Und in diesem Fort herrschen unfassbar grausame Zustände und sie flieht von dort. Am Anfang wird nur angedeutet, warum. Junge Frau, sie ist auf der Flucht, sie rennt durch die Nacht durch den vereisten, verschneiten Wald. Es wird angedeutet, dass sie sehr wahrscheinlich verfolgt wird, also dass sie nur einen kleinen Zeitvorsprung hat. Und wir erleben diesen Überlebenskampf der jungen Frau in der nordamerikanischen Wildnis. Der Winter geht gerade zu Ende, kommt aber immer wieder mit Wucht zurück. Es geht einfach darum, dass sie irgendwie warm bleibt, also dass sie nicht erfriert, dass sie was zu futtern findet. Da ist sie ausgesprochen kreativ. Und dann ist die Frage, und da musste ich schon sehr schmunzeln, das macht das Buch nämlich so aktuell, also obwohl das natürlich in der Zeit der Besiedlung Nordamerikas spielt. Die Frau stellt sich immer wieder die Frage, vor was sie jetzt eigentlich mehr Angst haben muss. Vor einem Mann oder einem Bär?
Ich wollte gerade sagen, vor einem wilden Tier oder einem wilden Mann.
Ja, und das war ja eine Diskussion, die ist ja durch die sozialen Medien in den letzten Monaten immer wieder durchgespielt worden, weil ganz viele Menschen natürlich schockiert waren, wenn die Frauen gesagt haben, ich möchte lieber einem Bär begegnen, weil das ist für mich irgendwie berechenbarer, als wenn ich irgendeinem Mann begegne. Genau. Und Lauren Groff findet schon auch ihre Antwort und die ist vielschichtig. Und während wir diesen Überlebenskampf der Heldin erleben, wird auch gleichzeitig so in Rückblicken ihre Geschichte erzählt. Und die ist schon auch geprägt von Armut, von Klassismus, Rassismus, diesem Kolonialismusgedanken, diesem Glauben, wir finden da ein, in Anführungszeichen, jungfräuliches Land und können es einfach besiedeln. Aber auch Hoffnung und Mut, Zusammenhalt. Und das Tolle ist, das ist schon eine außergewöhnliche Heldin. Also die ist einfach sehr schlau und mutig, findet immer wieder Lösungen. Und was mich auch so angerührt hat, die Natur wird halt auch einfach unglaublich gut beschrieben. Und zwar in ihrer gleichgültigen Grausamkeit und gleichzeitig in ihrer Pracht und Schönheit. Mhm. Also es ist absolut kein Buch, das die Natur irgendwie vermenschlicht oder verkitscht, sondern einfach diese Bandbreite zeigt, dass sie das alles ist. Mhm. Und ich kann nicht verraten, wie es ausgeht. Aber
nein.
Ich werde das Buch auf jeden Fall nochmal lesen, um die schöne Sprache zu genießen, weil, genau, und dann vielleicht auch mal atmen zwischendrin.
Wollte gerade sagen, rede du weiter, ich gehe schon mal raus und kaufe mir dieses Buch. Ich bin sehr, 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 sehr interessiert.
Absolut.
Ich freue mich. Wahnsinn. In der Wildnis, Lauren Groff.
Die weite Wildnis.
Die weite Wildnis, Lauren Groff.
Ja, Roman. Am besten zweimal lesen.
Und das Atmen nicht vergessen.
Ja.
Danke, Laura.
Gerne.